Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind bei Folge 7 des Tresentalks und sitzen wie immer im List. Anwesend sind unser Gast Leander Wattig, der erste Mann im Hallo. Tresentalk. Hallo. Nina Hüppen-Bestendonck und die wundervolle Julia Stack und ich. Und vier ganz tolle Drinks stehen auch schon vor uns. Wir sind heute einfach so irre vorbereitet. Wahnsinn. Julia, was trinken wir denn heute?
Heute ist es unerträglich warm und deswegen machen wir heute eine Wassermelonenrunde, weil Wassermelone ist einfach das beste Getränk für diese heißen Tage. Und da fangen wir doch mal an. Dem Gastgetränk, das ist ein Mojito. Also eigentlich wie ein klassischer Mojito mit Minze und Rum, aber mit Wassermelone aufgefüllt anstatt mit Wasser. Dann Nina hat ein Wassermelonen-Margarita, da ist Tequila und Triple Sec mit dabei. Und Lisa, ich mache ja gerne Variationen vom Moskau Mule. Und jetzt haben wir die Wassermelonen-Moskau Mule-Variante. Und ich habe einen Gurken-Wassermelonen-Martini mit Wodka.
Wow. Stoßen wir wieder über dem Handy an?
Ich bin gespannt. Cheers. Ja.
Cheers.
Cheers. Ich bin vor allem gespannt, wie es unterschiedlich schmeckt, weil das sieht nämlich alles sehr ähnlich aus. Also auch, ja, wir sind halt sehr rosa. Den Salzrand in meinem Glas.
Ja, den muss er ja eigentlich immer so ein bisschen mittrinken.
Mhm. Lecken. Das ist gut. Ich könnte mich reinlegen.
Das ist super. Sehr lecker. Ja? So, jetzt ja.
Die lustige Tauschrunde.
Nicht alle.
Nehmt. Ich würde das ja auch mal probieren.
Ja, das ist,
also das hier ist ja
Moskau Mule ist auch sehr gut. Interessant.
Ja. Möchten Sie auch? So, falls jemand krank ist, jetzt haben wir alle alles. Hier gefällt mir auch.
Wir probieren alle fleißig.
Wow.
Das ist gut, ne? Mhm.
Der Mojito ist definitiv sehr empfehlenswert.
Das finde ich ja immer gut.
Also, können Sie ja jetzt mal anders machen, statt das Rezept zu posten. 6 cl Rum mit 2 cl Zucker. Und die 2 cl Zucker mit so 6 bis 8 frischen Minzblättern kräftig maddeln. Und dann noch eine ganze Limette reinpressen. Also wirklich eine saftige. Wenn ihr eine erwischt, die nicht ganz so viel Saft abgibt, dann lieber 2. Und das ganz, 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 ganz arg kräftig auf Eis shaken, abseihen und dann auf ein Glas mit Eiswürfeln die Wassermelone wieder, dann einfach die pürierte Wassermelone drauf schenken.
Dann sieht es auch noch mega geil aus.
Ja, ist unten dann hell, oben ist rot und dann einmal rühren und geil.
Mehr Sommer geht nicht.
Nee. Tatsächlich finde ich, schmeckt der Martini am intensivsten nach Wassermelone.
Ja.
Wahrscheinlich auch, weil der Gurke noch mit drin ist. Das ist ja sehr ähnlich so ein bisschen. Ne? So, Freunde. Wir hatten Schwierigkeiten, unser Thema zu definieren, haben es dann aber doch hinbekommen. Und wir haben das auch gar nicht von langer Hand geplant, sondern es ist über uns gekommen, sozusagen, das Thema. Unser Thema ist heute Stream Your Life. Warum denn, Nina?
Warum denn? Naja, diese Woche ist ja die neue App von Casey Neistat rausgekommen, Bean. Und da haben wir heiß diskutiert in der ganzen letzten Woche auf Facebook, Twitter und überall und haben gedacht, hey, das ist ja eigentlich ein Thema, was mit mehr Gesprächsbedarf und lass uns das doch mal am Tresen diskutieren. Deswegen haben wir auch den Leander eingeladen, weil er auch mittendrin war in den Diskussionen.
Ich habe mich ja weit aus dem Fenster gelegt.
Die Fahne sehr hoch gehalten hat für diese App, sag ich mal so. Ich habe mich dabei ein bisschen mehr gefühlt wie die Generation über uns, die immer sagte, dieses Internet verstehe ich nicht. Jetzt bin ich so der alte Mensch. Ja, stimmt. Ich habe mit der Zeit Spaß dran gekriegt. Obwohl es alles noch so ein bisschen, also es ist trotzdem noch ein bisschen kontrovers, aber da reden wir ja dann heute drüber.
Vielleicht erklären wir die App kurz.
Ja.
Und eigentlich ist auch die App nur der Anlass, mal darüber zu reden, über YouTube zu sprechen, über was sharen wir und teilen und streamen wir eigentlich ins Netz, was sieht man von uns da draußen und will man das überhaupt sehen, muss das sein, finden wir das gut,
wie entwickelt sich das gerade,
genau, und was macht das mit uns, die wir ja so alle um die 30 herum tanzen und ja eigentlich die Snapchat-Generation ein ganzes Stück jünger ist als wir, sagt man so. Vielleicht erklären wir kurz, wie Beam funktioniert. Leander, kannst du das machen? Du bist der Einzige am Tisch, der keine Brüste hat.
Bieben ist ja ganz einfach im Prinzip. Du startest die App, hältst du irgendwo gegen und dann wird gefilmt. Und du siehst nicht, was gefilmt wird, sondern sobald es länger als 4 Sekunden ist, wird es in die Welt rausgeschickt. Und was der Wert daran ist, glaube ich, ist, dass es eben dieses Unverfälschte des Moments transportiert. Und das ist eben das, was auch stark nachgefragt wird und genutzt wird, was ja auch schon den Reiz von Snapchat ausmacht. Und steht eben im Gegensatz zu dem, was wir häufig sonst im Netz haben, dass wir halt irgendwas fotografieren, optimieren, 10 Filter drüber legen und dann versuchen, das möglichst schön aussehen zu lassen.
Aber es kann nicht länger als 4 Sekunden sein. Ja, du hast also jedes Video ist 4 Sekunden.
Genau, du hast eine Abfolge von Videos, die 4 Sekunden oder länger sind. Du kannst auch länger. Bei mir bricht das komischerweise mal ab, aber ich glaube, das liegt eher an der App, die noch nicht so ausgereift ist.
Das aber ist auch grundsätzlich ein Motivfilter.
Grundsätzlich kannst du auch länger filmen.
Also heißt, ich könnte auch den ganzen Tag mit dem Telefon an der Brust durch die Stadt rennen und...
Ich glaube, das weiß ich nicht genau, aber...
Vermutlich wird es irgendwann abbrechen. Ich glaube, es ist so ein Datending.
Ist ja wie bei Snapchat, da sind sie auch im Abfolgen, glaube ich, von 10 Sekunden.
Okay.
Und der Wert ist eben, dass du dann wirklich ganz andere Sachen mal nach draußen schickst. Ja, also bei Facebook oder so, da postest du mal ein Foto und das ist dann auch ewig in der Welt. Und wenn dann keine Likes kommen, dann sind die Leute schon ein bisschen angegriffen, ja. Und da kannst du einfach mal im Alltag auch was rausfeuern. Und das hat dadurch eben diesen Reiz des Authentischen.
Das Besondere an Beam ist, glaube ich, auch, dass zum einen natürlich, das kennt man von Snapchat, kannst du die Sachen nur einmal anschauen. Und du vergibst keine, also für Bestätigung oder das negative Pendant davon, vergibst du keine Likes oder Sternchen oder Herzchen, sondern wenn du filmst oder ein Video gerade anschaust und dann mit dem Finger auf den Bildschirm tippst, macht das Ding ein Selfie von dir. Das heißt, du kannst sozusagen auch negative Reaktionen senden oder Pimmel oder...
Das war dann mein erster Gedanke, als ich das erste Video angeschaut habe, plötzlich mein Gesicht im Bildschirm erscheint, dass ich, oh Gott, Gott sei Dank bin ich angezogen. Man weiß ja nicht, also das ist ja natürlich am Anfang, wenn man, die App erklärt sich nicht von selber und man probiert noch so ein bisschen rum. Und da können durchaus Unfälle passieren.
Aber an wen schickt man das?
An denjenigen, dessen Film du gerade schaust.
Aber an wen schicke ich das, was ich filme?
Alle, das sehen alle, die
mir
folgen.
Ja,
das kannst du
nicht. Wir machen das jetzt, Julia. Wir machen jetzt hier live mit Beam.
Genau.
Julia, nee, du guckst mal durch. Beam, Nina.
So.
Jetzt auch. Wir können dir mal was erzählen. Was passiert?
Ich trinke einfach mal.
Man filmt vor allen Dingen, indem man den Sensor oben am Telefon zuhält,
ja,
oder verdunkelt.
Dann wird der Bildschirm dunkel und man sieht selber nicht, was man filmt.
Und man sieht nicht, was man filmt. Das ist der Gag dabei.
Okay, ja.
Die App ist noch ziemlich buggy. Bei mir bricht das dann immer ab nach ein paar Sekunden.
Angeblich poste ich gerade. Mal gucken.
Genau.
Das Ganze ist noch nicht so ganz ausgereift, weil man auch, wenn man postet oder wenn man sich ein Beam anschaut, hat man teilweise ja nur 4 Sekunden Zeit, um überhaupt zu reagieren und muss mit sämtlichen Fingern, die bereitstehen, da irgendwie agieren. Das klappt nicht immer.
Genau, du musst einen Finger drauf gedrückt halten, damit du das Video siehst und gleichzeitig realisieren, was du dir eigentlich anguckst. Und dann musst du noch irgendwie drauf tippen, um Reaktionen auszulösen.
Und dann sieht man schon gar nicht mehr, was da eigentlich
ist. Dann ist das Video schon vorbei.
Man bekommt sehr lustige Reaktionen zurück. Ich habe auch mal Screenshots gemacht von euren.
Yay.
Die können wir ja doch jetzt gleich uns mal angucken.
Also ist es, und ist es dann genauso wie bei dem Snappy, so, dass man das wieder verschwindet? Also
ja, genau. Ist dann du guckst es einmal an und
dann
ist weg.
Auch deine eigenen. Und ich kann es mir aber auch nicht zweimal angucken.
Nee, auch deine eigenen. Du kannst es dann einmal angucken, was du eigentlich gefilmt hast, und dann ist weg. Und das, die Idee dahinter ist halt, dass du möglichst natürlich aus dem Erleben des Moments heraus ein Video machst. Ja, das hat natürlich auch Missbrauchspotenzial, aber die Idee ist eben, dass das dann nicht so gefaked ist. Du hältst einfach irgendwo hin und filmst nebenbei und es unterbricht halt nicht das, was gerade passiert. Ja, das ist die Idee dahinter.
Für mich unterstützt es halt total so einen Trend, den ich gar nicht so mag gerade. Also eben so dieses generische, unbedachte Teilen von random Inhalten. Also das ist, man sieht nicht vorher, was man zu sehen bekommt. Man sieht nicht vorher, wie lang es ist. Man kriegt keine Beschreibung. Ich weiß nicht, ob es mich interessiert und habe am Ende vielleicht 30 Sekunden mit irgendwas verschwendet, was mich nicht interessiert hat. Und sagen wir mal so, 98% des Contents auf der App ist im Moment einfach weiße Hände, Schnulli. Schuhe,
Decken.
Wohnzimmer,
Laptops. Beine. Ja.
Aber das liegt auch daran, dass das noch so neu ist und alle probieren rum und filmen einfach mal in der Gegend rum. Und,
schon, aber ich glaube, das ist so trotzdem irgendwie, der Gedanke ist ja, dass man unkuratiert Dinge ins Netz haut und das, ich glaube, das wird sich damit dann noch extremisieren.
Ja, aber ich kuratiere ja immer, wenn ich derjenige bin, der den Finger drauf hat.
Ja, du kuratierst, was du aussehen lässt. Ja,
genau. Klar, aber weil die App, ich glaube, weil die App so einen Spaß macht, ist jeder immer ständig, filmt er irgendwie gerade irgendwas, was eigentlich völlig uninteressant ist für Leute. Und das ist was mich schon bei Snapchat gestört hat, weswegen ich die App nach einem Tag wieder gelöscht habe. Und was auch eine Entwicklung ist, die mich bei Periscope stört. Am Anfang hatte man da coole Sachen und konnte irgendwie am Nordkap die Mitternachtssonne beobachten und ist in Konversationen mit eingestiegen und so weiter. Und jetzt schickt halt jeder einen Livestream von seinem Sonntagsspaziergang oder Frühstück raus. Und klar, so hat Instagram auch mal angefangen, aber...
Ich glaube, da wird es eine gegenläufige Bewegung geben, wenn halt die Leute sich dessen bewusster sind, wie das funktioniert, wie die App funktioniert, dann überlegst du ja auch nochmal genauer, was du halt raussendest. Und der Effekt ist ja, wenn du nur Kram raussendest oder irgendwie so ein banalen Alltagszeug, dann entfolgen dich die Leute halt. Ne?
Was für mich ein bisschen paradox war, dass ich schaue Casey Neistats Vlogs, also er stellt ja quasi sein halbes Leben ins Internet und macht jeden Tag Vlogs, die er auf YouTube postet. Und er hat ja auch ganz viel über Beam gesprochen und darüber, was er mit dieser App eigentlich möchte. Und für ihn ist ja ein großer Anspruch dieser App, dass man nicht mehr, deswegen wird der Screen auch schwarz, wenn man filmt, dass man nicht mehr abgelenkt wird, während man zum Beispiel auf einem Konzert ist und dann filmt. Dass man nicht mehr auf den Bildschirm schaut, wenn man, was weiß ich, in der Straßenbahn steht und filmt oder irgendetwas tut, Skateboard fährt von mir aus. Und gleichzeitig frage ich mich dann immer, warum filme ich das denn dann aber? Und warum bleibe ich mich einfach in dem Moment und teile meine Straßenbahn mit der Welt?
Es gab so eine ganz tolle, vom Zeitmagazin, so eine Fotoreihe von Menschen, die in den einfach dümmsten Momenten eigentlich ihr Telefon in der Hand haben. Das war dann die Frau.
Jetzt gerade, ne?
Ja. Die Frau auf dem Pferd, die dann die SMS schickt, ich bin gerade beim Reiten, Smiley. Oder der Mann auf dem Boot, wo gerade ein Wal hinter ihm oder vor ihm auftaucht und er irgendwie sagt, dass er segelt. Also es ist halt genau das. Also warum dann...
Klar, ich hatte auch gerade, wir saßen gerade draußen vor dem List und haben uns unterhalten und eine bekannte Person ist vorbeigelaufen, hat in ihr Handy geschaut und mich nicht gesehen. Ich habe dann aber auch nicht Hallo gesagt, weil ich sie nicht stören wollte. Klar.
Aber das ist ja so die Generalkritik, dass dann kannst du ja jeder App sozusagen vorwerfen im Netz. Und hier ist eben der Vorteil, dass du bei der Frage, wie kannst du möglichst authentisch den Moment transportieren, da ist eben Beam extrem konsequent. Und ich glaube, das macht auch langfristig.
Aber das ist ja aber auch ein anderes Argument. Wenn das Argument ist, dass sie nicht das Leben durch den Screen benutze deine Augen und nicht den Screen, also schau, was um dich herum passiert und schau nicht über den Screen, was eigentlich passiert. Und deswegen ist der Screen schwarz und deswegen mache ich die App, ist ja dann aber auch eine falsche, also...
Ja, ich gucke natürlich auf die App dann und gucke nicht, was um einen herum passiert, wenn man sich die Beams von anderen anguckt.
Ja, also man macht ja aber trotzdem, wenn ich ein Video mache und das zuhalte, dann gucke ich vielleicht nicht über den Screen, aber ich bin ja dann trotzdem in dem Moment dabei, irgendwas zu tun.
Du kannst es ja irgendwo ranhalten, an den Gegenstand, an deinen Oberkörper, das ist ja so...
An dein Kinn.
Genau.
Männer können es an den Oberkörper halten, Frauen nicht.
Das war die erste Kritik, die kam, dass es keine App für Frauen ist.
Unglaublich. Ja. Also versuch das mal, mal Brüste.
Es filmt dann halt nach oben. Und das ist zum Beispiel das Ding, das ist eigentlich ein schöner Gedanke, dass der Bildschirm schwarz wird, aber du siehst halt dann wirklich auch nicht, sieht man überhaupt das, was ich gerade filmen will.
Also, musstest du dir ans Kinn halten.
Oder an die Stirn. Leute halten sich es an die Stirn.
Die
ja, ist super, dann sehe ich gar nichts mehr.
Was wollte ich eigentlich?
Also ich finde es schwierig, weil ich glaube einfach dafür ein viel zu visueller Mensch bin, um mir also den random Shit anzugucken, der irgendwie gar nicht, dann möchte ich die Kuration haben. Das wertschätze ich viel mehr, wenn der Ausschnitt richtig gewählt ist.
Aber es gibt halt einen Bedarf.
Spannung drin ist.
Es gibt halt ein Interesse an beiden, das super kuratierte, optimierte, ästhetisch aufgewertete, ja, und dann gibt es halt das einfach rausfeuern in dem Moment. Und das ist ja auch der Grund, warum Snapchat zum Beispiel vor ein paar Monaten diese Apps alle abgeklemmt hat, die API abgeklemmt hat, wo du quasi aus dem Fotospeicher oder Videospeicher Sachen hochladen konntest und als Story ausschicken konntest, ja, weil sie gemerkt haben, dass der Wert eben daran liegt, dass das eben nur in dem Moment gemacht werden kann. Ja, und wenn du das wahrnimmst, hat das nochmal eine andere Wirkung dann.
Was ich jetzt auf Beam merke, ist, dass die Beams, die wirklich, wo ich länger auch dranbleibe und ich denke so, hä, was sehe ich da eigentlich gerade, das ist total unscharf und verwackelt. Das sind Beams, die sind mit einem mordshohen Aufwand gemacht. Und das sind Beams aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Und die sind nicht aus dem Moment heraus, die sind total ausgedacht. Der eine, ich weiß nicht, ob es jetzt Harris oder Shonduras war. Casey hat auf YouTube ein paar Leute vorgeschlagen, denen man folgen kann, die irgendwie schon da sind aus seiner Gang, weil die App funktioniert derzeit nur über Invite-Codes. Der eine Typ jedenfalls, der filmt sich morgens aus den verschiedensten Perspektiven. Da frage ich mich auch, stellt er das Ding gegen die Wand, dann nimmt er es weg, dann hängt das oben ans Regal, dann nimmt er es weg. Und das ist nicht spontan oder authentisch. Das ist, scheiße, welche Perspektive habe ich irgendwie noch nicht abgedeckt?
Das ist genau wie damals mit Wein. Also das war ja auch, man konnte auch nicht aus der Bibliothek was hochladen bei Wein. Und sie lebte auch davon, aus der Situation. Und dann gab es dann ganz schnell diese Wine Artists, die eben sich genau da solche Stories richtig ausgedacht haben und Storyboards ausgedacht haben.
Aber magst du dann, also hast du dann jetzt schon total tollen Content gesehen und bist deswegen so in love? Oder ist es die Idee?
Was heißt toller Content? Also ich folge halt Leuten, die mich wirklich auch als Menschen interessieren und dann finde ich auch irgendein verwackeltes Bild manchmal interessant, wenn das irgendwie was rüberbringt, was die gerade im Alltag machen. Ja. Und dass du natürlich dann den Effekt hast, dass die Leute sich immer mehr Mühe geben, ist ja normal und eigentlich auch fast wünschenswert. Aber ich mag die Idee auch sehr, ja. Und ich glaube, dass das auch langfristig sehr, sehr viele Leute geben wird. Und das ist ja, sieht man ja schon bei Snapchat, die genau das wollen. Ja.
Und wie macht ihr das? Also gegebenenfalls, ihr steht jetzt irgendwie auf der Straße und es ergibt sich eine tolle Situation. Wie entscheidet man dann, mache ich jetzt einen Snapchat? Mache ich einen Stream bei Periscope? Mache ich einen Beam? Oder filme ich für YouTube? Oder
im Zweifel
für Facebook?
Ist der Moment dann schon wieder vorbei, wenn du dich entschieden hast.
Richtig. Also es ist ja dann schon, also das ist immer mein Problem, weil jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Netzwerk kommt oder eine neue App kommt, dass es wieder etwas ist, wo ich in einer Situation sowieso schon als Reiseblogger mit Handy und GoPro und Kamera stehe. Und dann eh nicht gleichzeitig alles machen kann. Und dann teilweise stehe ich wirklich da und filme mit der großen Kamera und mache Fotos mit dem Handy gleichzeitig.
Könntest du das Handy in den BH stecken? Ja. Oder irgendwo rantapen. Das hat der eine Typ, hat sich so eine Halterung.
Ja, aber im BH, dann ist das Ganze ja nur Himmel.
Vielleicht ist nur diesen Bogen gerade da.
Es muss BHs geben, die 5 Handys halten. Damit du alle Apps bedienen kannst.
Aber entscheidet man dann danach, welche App einem mehr liegt, oder entscheidet man dann danach, was ist die beste, für was eignet? Oder?
Na, langfristig ist, glaube ich, entscheidend, welche App sich durchsetzt. Ja? Also ich sehe auch die größte Gefahr bei Angeboten wie Beam, dass jetzt Snapchat das kopiert bekommt. Ja? Dass die eigene App in die Richtung nochmal mehr entwickeln. Ja? Dass Beam nicht so, dass es sich gar nicht so groß entwickeln kann. Am Ende willst du ja nicht 5 Apps bespielen. Ja? Du brauchst halt eine, die richtig gut gemacht ist. Und da ist eben die Frage, kriegt Snapchat das, was jetzt Beam besonders konsequent macht, immer besser abgebildet in der eigenen App?
Was interessant ist, man hat ja diese verschiedenen Medien. Es wird immer gesagt, Facebook sei das Medium der Vergangenheit, Pinterest sei das Medium der Medium der Zukunft im Sinne von auf die Zukunft gerichtet. Ja. Also auf Pinterest sammelst du Sachen, die willst du irgendwann mal haben oder leben oder sehen oder tun. Bei Facebook beschäftigst du dich mit der Vergangenheit und auf Twitter gehe es vor allen Dingen um die Gegenwart. Was ist denn Beam?
Nicht komplett Gegenwart.
Jetzt? Also ich habe das Gefühl, dass durch Sachen wie Snapchat oder Beam, die ja wirklich so flüchtigen Content beinhalten, wo ich mich frage, wo das hingeht. Weil der eine Trend ging dazu, ich habe 17.000 Fotoalben mit irgendwo online mit Bildern und die kann dann jeder sehen und durchklicken oder eben auch nicht. Und dann habe ich noch meine Playlisten alle und habe dies und jenes. Und hier wird plötzlich en masse Sekunden-Content rausgeballert.
Aber es ist nicht wie Zwinkern. Ist nicht Beam jetzt das, was Twitter früher war? Also ist nicht Twitter früher genau das gewesen, dieses direkte, ungeschönte Mitteilen von Gedanken, Momenten, Fotos, Videos, was auch immer. Da kann sich eine
Konvention. Ich glaube, dass Twitter das nicht mehr ist. Ich glaube nicht, dass Twitter noch Gegenwart ist.
Aber der entscheidende Punkt
ist auch Vergangenheit.
Der entscheidende Punkt ist doch, dass der Inhalt verschwindet. Und das knüpft ja an etwas an, wie wir schon immer kommuniziert haben. Wenn ich mit jemand ein Trinken gehe, dann will ich nicht, dass der in 5 Jahren noch alles weiß, was ich ihm erzählt habe. Also manchmal ist das gut, wenn Sachen verschwinden. Und das hat ja Snapchat eben eingeführt und Beam stößt genau in die gleiche Richtung. Ja? Und das ist eben, bildet eigentlich nur was ab, wie wir schon immer miteinander kommuniziert haben.
Also im Sinne, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich eigentlich ganz gut, dass ich dann nicht nochmal 17.000 Haufen ansammeln mit Zeug, was irgendwann eh keiner mehr anguckt, aber irgendwann jemand löschen muss. Sondern es löscht sich halt von selbst und du kannst dich sofort wieder anderen Dingen
zuwenden. Oh, das ist ein total toller Gedanke. Irgendwann ist das Internet so voll, dass es Müllmänner gibt. Die Müllmänner des Internets. Wir müssen jetzt hier Daten vernichten. Geht nicht mehr.
Es ist voll. Ja, es gab ja diese Diskussion Recht auf Vergessen und sowas. Ja, und das ist immer schwierig, wenn du dann mit der Rechtskeule kommst oder versuchst, das irgendwie mit Druck zu machen. Und es gibt ja natürlich das Interesse, dass manche Inhalte verschwinden. Und bei Beam und Snapchat hast du genau das.
Aber lieben wir nicht auch alle Apps wie Timehop? Oh Gott, mögen wir das nicht? Also Facebook hat ja jetzt gerade erst die Funktion eingeführt.
Erklär nochmal kurz, was Timehop
ist. Ach so, ja. Timehop ist im Prinzip eine App, die einem zeigt, was man an diesem heutigen Tag vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, und dann verließen sie ihn schon, weil da war Social Media noch nicht so groß, gemacht hat. Und da sieht man Fotos auf Facebook und man sieht Tweets, man sieht Instagrams. Man sieht auch Fotos aus der eigenen Fotolibrary, wenn man das freigeschaltet hat, oder aus Nachrichtendiensten. Und ich mag das total gerne und Facebook hat genau diese Funktion gerade erst neu eingerichtet. Und da gibt es ja, das beweist mir zumindest, dass es da irgendwie so einen Bedarf gibt, weil auch viele meiner Freunde auf Facebook genau diese Informationen sharen. Guck mal, vor einem Jahr haben wir das
gemacht. Sentimentalität.
Aber es gibt doch, beides ist doch wichtig, ja? Und,
klar.
Und beides willst du haben und der Punkt ist einfach, wenn du bei Beam bist oder bei Snapchat, du teilst einfach andere Arten von Inhalten. Es gab doch dieses Interview mit diesem einen Jugendlichen in den USA, der so ein bisschen beschrieben hat, wie er welche Apps nutzt, und hat halt gesagt, bei Facebook nimmst du halt, wenn du zum Beispiel abends bis Samstagabend und gehst auf eine Party, ja, und bei Facebook gehst du auf die Party und machst ein Foto, wo alle keine Getränke in der Hand haben, alles ganz safe ist, weil die Mutter ist ja auch drauf auf Facebook, ja, und das Foto wird dann gepostet. Bei Instagram wird dann das besonders schöne Foto gepostet, total optimiert und so, und bei Snapchat würde jeder Punkt des Abends dokumentiert, wie man sich fertig macht, wie man losgeht und so weiter und so fort, und sowas würdest du halt nie bei Facebook posten.
Aber weiß ich jetzt, über welchen Moment ich mich in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren freuen würde, den nochmal zu sehen, das weiß ich ja nicht.
Das weißt du nicht, nee.
Und da muss man sich dann entscheiden, möchte ich das jetzt sehen oder nicht? Und dann ist es klar, man hat den Gedanken, ja, eigentlich will ich das gar nicht, dass es für immer bleibt. eigentlich will ich das nicht, aber dann freue ich mich natürlich auch wieder, wenn ich was aus der Vergangenheit zugespielt komme und ich mich daran erinnern kann.
Da wird es dann ja die Apps geben, die versuchen, das, den Content von Beam runterzuladen, bestimmt bald.
Garantiert. Ja. Klar, aber Stream the Beam. Wer bestimmt das dann? Was bleibt und was nicht bleibt? Also das,
ja, du selbst.
Die Müllmänner.
Die Müllmänner.
Die Internetmüllmänner.
Ich finde halt auch einfach so im Verhalten interessant, dass es jetzt wieder hingeht zu so einer Flüchtigkeit.
Ich muss noch mal kurz anknüpfen an die Müllmänner.
Ja.
Ich fände es zum Beispiel ganz interessant, wenn es bei Timehop eine Funktion gäbe, dass du dann, wenn du Sachen siehst von vor 3 oder 4 Jahren, dass du das direkt aus der App dann löschen kannst. Und dass man das dann direkt aus dem sozialen Netz dann auch entfernt, ohne dass man den umständlichen Weg gehen muss und das nachverfolgen und dann wieder irgendwann auf Seite 735 in seinen Tweets landet und dann da diesen Tweet löschen kann.
CTO von Timehop? Weißt du Bescheid?
Ich schreibe mal eine Mail.
Timehop ist super, ja, wenn wir mal das überlegen, dass es sowas dann 50 Jahre oder so gibt. Wenn du dann gucken kannst, was deine Oma vor 53 Jahren genau an dem Tag gemacht hat, ist da auch spannend.
Das ist wie ein Foto.
Wir wissen heute ja gar nicht, also so wenig über unsere Vorfahren, also auch diesen Gedanken finde ich super spannend.
Julia denkt, oh Gott, meine Enkel.
Die Lisa und ich waren letzte Woche in der Biografie von Amy Winehouse und da hat es uns überrascht, dass so viel Videomaterial von ihr, selbstgefilmtes Videomaterial von ihr und von Freunden vorhanden war schon zu der Zeit, und wir haben uns dann auch gefragt, wie ist es in unserer Generation, wenn über uns mal jemand einen Film macht, dann gibt es ja unendlich viel Material und es ist einfach so viel da.
Also wie sich die Dokumentationskultur, also auch in Bezug auf filmische Dokumentation verändern wird, weil alle 17.000 Handyvideos haben und 100 Milliarden Fotos, wird es schwerer oder einfacher für Filmemacher, das auch noch spannend zu machen. Also das, was vielleicht eh schon dann jeder überall gesehen hat, nochmal neu in einen anderen Kontext zu sehen.
Also was ich zum Beispiel total spannend fand, dass sie sogar Mailbox-Nachrichten von ihr hatten. Also da wüsste ich heute gar nicht mehr, wie...
Von den Boulevardmedien in England oder was?
Ja, wahrscheinlich.
Aber es ist ja auch eine, diese Gegensatzdiskussion ist ja auch nicht zwangsläufig nötig. Zum Beispiel bei Snapchat kannst du ja tatsächlich Sachen runterladen, bevor du sie rausschickst. Und dann für dich verschwinden sie, wenn du dann das anguckst, was ich rausgeschickt habe, aber vorher kann ich es ja runtergeladen haben. Dann kann ich es später immer noch verwenden. Und warum soll Beam nicht so eine Funktion einführen?
Ja, klar. Das ist natürlich dann auch immer der Gedanke, wenn man irgendwelche WhatsApp-Sprachnachrichten verschickt, dass derjenige, der sie bekommt, oder auch man selber, sie für immer speichern kann, wenn man möchte. Oder weiterleiten kann.
Klar.
Es ist nicht nur alles ein großer Spaß, man muss die ganze Zeit immer drüber nachdenken. Und ich glaube, dass mein Problem damit ist, dass es für mich schon so, ich habe das schon so drin bei Twitter, Facebook, Instagram, was ich wo wie teilen kann und möchte und wie ich mit dem Netzwerk umgehe und wie privat ich werden kann oder eben nicht werde. Und bei so neuen Dingen müssen wir das, glaube ich, doch alle erstmal wieder lernen.
Aber ich könnte jetzt so eine Liste an Gefahren und möglichen Nachteilen von Beam machen, das ist gar kein Thema. Mhm. Aber was mich halt bei Beam begeistert, ich habe nach langer Zeit endlich mal wieder das Gefühl, dass da wirklich ein Naturinteresse, was wir haben, abgebildet wird, dass da ein echter Nutzen geschaffen wird. Ja, und wenn ich dann diese Vergleiche höre mit Ello und so, und dass das alles nur Hype ist, das ist halt totaler Quatsch, weil das halt wirklich an der Alltagskommunikation ansetzt.
Ja, da reden wir dann mal nochmal.
Und ob sich das, ich habe schon zwei Wetten am Laufen über Kästen Bier und so, ja, also insofern, ich habe mich da ja auch echt aus dem Fenster gelegt auf Facebook, aber ich weiß es nicht, also mal gucken. Aber ich habe ein total gutes Gefühl bei der App.
Ja. Ich finde das total schwer einzuschätzen. Also ich meine, Twitter hat auch damit angefangen, dass Leute darüber geredet haben, was sie zum Frühstück hatten.
Genau.
Und
das ist ja okay. Es muss ja gerade im Internet nicht alles für 10.000 Leute relevant sein wie in der Zeitung. Ja, wenn es für meinen besten Kumpel interessant ist, erreicht das doch schon. Ja.
Stichwort Zeitung. Ich finde ja, dass solche Medien wie Beam und Snapchat ultra interessant sind für die, für die angsterfüllten Journalisten. Weil die schreiben nämlich alle 17.000 Mal dieselben Dinge ins Internet rein und voneinander ab und 7 Sätze dreimal hin und her und da tauschen wir noch ein Wort aus, dann ist es unser Artikel. Die hätten die Möglichkeit, mit Apps wie Beam wahnsinnig schnell, unkompliziert Bericht zu erstatten.
Deshalb, darüber habe ich noch nie gedacht, das ist super.
Und das ist meine These ist, das werden die nicht machen, weil die Schiss haben. Und weil dann auch dieser Geschichtenerzählmoment sehr in den Hintergrund tritt, weil du einfach nur...
Aber bei Periscope funktioniert das ja schon sehr gut. Also klassische Journalisten nutzen Periscope ganz viel. Und das fing, glaube ich, an mit der Bombendrohung bei Germany's Next Topmodel, wo ein Bildredakteur angefangen hat, Periscope-Livestreams zu machen und innerhalb von einer halben Stunde 5.000 Follower mehr hatte, weil natürlich alle wissen wollten, was da los ist.
Ich habe immer das Gefühl, die Einzigen, die Periscope nutzen, sind Journalisten.
Ja, das ist ein bisschen auch so.
Oder? Ja, also da musst du auch mal gucken, welche Journalisten. So, woran ich halt gedacht habe, ist Kriegsberichterstattung oder Krisengebiete. Ja,
daran dachte ich auch gerade.
Wo es natürlich, oder es sind Krisensituationen, kann auch die Bombendrohung bei Germany's Next Topmodel sein, natürlich.
Und dann, aber es ist, ja, ich meine auch Spiegel Online, Zeit Online, die streamen dort auch so.
Also, oder dann ist es ja auch die Frage, ist es dann noch gefährlicher, weil er hat ja dann das Gefühl von einer kompletten Unverfälschtheit, also von einer Wahrheit, die ja nur da sein kann, weil man es genau so in dem Moment aufgenommen
hat. Aber die hast du ja auch beim Artikel. Also, diese Medienbrille, derer musst du dir immer bewusst sein. So, egal was du konsumierst von Journalisten.
Ja, natürlich musst du dir immer bewusst sein, aber wenn dir eine Medium verspricht, dir die Realität der Realität zu zeigen, natürlich, weil es ein Moment ist, den ich nicht beeinflussen kann, weil ich einfach einen schwarzen Screen vor mir habe.
Das ist total reizvoll und das ist, glaube ich, also das ist das, was mich bei Beam begeistert. Ja. weil es dieses neue Element hat, oder nicht neu, aber eben das besonders, das macht das besonders konsequent, ja, dass du es eben wenig beeinflussen kannst, ja, oder fast gar nicht beeinflussen kannst. Und das ist total gut.
Also wenn, ne, im Foto jetzt oder im Bild gedacht, ist es ja dann, wenn nur ein Teil davon abgeschnitten ist, wenn der linke Teil weg ist und ich das gar nicht beeinflussen kann, weil ich einfach nicht ganz genau weiß, ob der Teil jetzt noch drauf ist oder ob ich eigentlich gar nichts mehr drauf habe, weil ich möchte den linken Teil weghaben.
Also wenn ich mir meine Beams im Nachhinein angucke, dann ist es jedes Mal so, dass ich denke, okay, man sieht überhaupt nicht das, was ich filmen wollte.
Es ist ja natürlich immer noch ein Ausschnitt und der kann verfälschen, ja?
Ja.
Aber es ist zumindest nicht so, selbst bei Snapchat kannst du immer noch das vorher angucken, sagen, ist es jetzt gut oder nicht, und dann kannst du es löschen. Und bei Beam geht es halt sofort raus.
Ja. Also halt einfach nur so dieses Gefühl, was mir das Medium transportiert. Natürlich ist es dann irgendwann mal professionalisiert und man weiß dann ungefähr so, okay, der Winkel geht so und so und ich nehme dann das und das auf, weil ich habe es irgendwie 20.000 Mal gemacht. Ja, aber das ist so, wenn mir das Medium das verspricht, dann glaube ich ja daran mehr. Also es geht ja nicht darum, ob es jetzt wer das geschickt hat, aber wenn ich jetzt irgendwie im Spiegel was lese, dann denke ich ja auch, das ist recherchiert und das ist gut recherchiert und das ist dann so die Wahrheit so, oder das kommt der Wahrheit am nächsten, weil das ein Medium ist, das mir verspricht, ganz hart viel Recherche zu machen. So.
Wir müssen ja auch erstmal alle lernen, wie man mit so einer App umgeht, ja, weil wir wollen nicht vergessen, dass die irgendwie 2 Wochen alt ist oder eine Woche oder so, ja. Also insofern müssen wir eh erstmal einen Umgang damit finden und ich finde es dann halt lustig, wie so eine App, die ist 3 Tage raus und dann alle gleich, aber das sind die Nachteile und hier und das könnte eine Gefahr sein, ja. Ich finde es ganz gut, wenn man sich einfach mal eine gewisse Zeit gibt und das als Chance sieht und guckt, wie kann man das gestalten. Das ist ja tatsächlich auch eine Art was Neues, ne? Und da wird es immer noch genug Leute, die geben, die versuchen, das dann verfälschend einzusetzen oder so, ja.
Ich finde das tatsächlich ganz spannend. Viele haben ja auch kritisiert an Beam, dass es zu früh gelauncht wurde und noch nicht alles funktioniert hat. Aber ich finde gerade spannend, das so mitzuverfolgen und zu sehen, hey, es gibt jetzt schon mal ein Update, es gibt jetzt schon mehr Funktionen. Ich kann irgendwie jetzt Leuten besser folgen oder ich kann was machen. Und das finde ich spannend zu sehen. Und ich bin auch, wenn ich der Entwicklung im Gesamten irgendwie negativ eingestellt bin, bin ich total gespannt zu sehen, was daraus wird oder ob es irgendwie im Sande verläuft oder ob das jetzt irgendwie der Oberknaller
wird. Der Casey hat ja in seinem Blog selbst gesagt, also nicht in dem kurzen Ausschnitt, wo nur die App präsentiert wurde, sondern in dem Blog, wo das noch eingebettet war, hat er selber gesagt, ladet es noch nicht runter. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen Marketing, klar, aber hat es ja gesagt, ladet es noch nicht runter, wartet noch, es wird noch viel besser. Insofern, da kommt ja sicherlich noch einiges. Und er hat einfach, der Punkt ist, glaube ich, auch, oder warum ich glaube, dass das auch eine große Chance hat. Er hat einfach gute Leute. Ich meine, der Typ, der das mit ihm, sein Businesspartner, der das programmiert, das ist der Tumblr groß gemacht hat.
Ja.
Er ist, Casey Neistat, ist ja selber großer Storyteller. Er kennt diese ganzen Snapchat-Leute. Jerome Jarre ist mit dem Team. Also das sind einfach die Leute, die so eine App überhaupt groß machen können. Ja.
Und das haben sie natürlich sehr, sehr gut, sich erst eine Reichweite aufzubauen und dann in diese Reichweite, die er sich über YouTube und seine Vlogs und Filme so geschaffen hat, diese App reinzusetzen und das nicht andersrum zu machen und erst die App in die Welt zu schicken und dann zu gucken, hallo, interessiert sich irgendjemand dafür, ist halt mega schlau.
Und du überlegst dir tatsächlich jetzt auch, weil die Invite-Codes werden ja sehr sparsam rausgegeben, und du überlegst dir tatsächlich, wem gibst du den? Vor allem, weil dein Name immer unter dem Namen des anderen steht, der sich über dich angemeldet hat. Und das meinte ich mit diesem reputationsbasiert. Also die Namen werden halt miteinander verknüpft. Und wenn du irgendeinen Honk hast, ja, der den tatsächlich nur Schrott postet, dann willst du nicht unbedingt, dass dann dein Name dabei steht. Ne? Also überlegst du das dann schon.
Das stimmt. Gab es aber auch
Bohorische
Wiederwerbung. Gut, ist ja auch egal, ob es neu ist.
Also es wird immer eine, das stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es wird immer eine Verbindung hergestellt. Ich gucke halt mal.
Man folgt sich auch sofort, ne? Also.
Das siehst du, wenn du auf deine Follower gehst, da steht sie dabei.
Warte, ich schau mal. Ich habe mich heute erschrocken, dass ich plötzlich ganz viele Follower habe. Also was heißt ganz viele? Aber so 30 oder so, ich kenne die alle nicht. Und da frage ich mich dann, wo kommen die her?
Ja, auch viele Amerikaner folgen einem jetzt. Also anscheinend ist das jetzt die nächste Marketingstufe, die da gezündet wird.
Casey knallt jetzt immer in Whitecoats hinten in seine Vlogs rein.
Ja, oder er hat ja auch mal so eine Sache gemacht, dann konnte man sich selber einen kreieren. Also gucken schon, dass sich jetzt so langsam die Leute da reinziehen. Ne?
Er verschenkt auch immer welche auf der Straße. Ist das denn grundsätzlich eine Generationenfrage, sich das Leben von anderen Menschen anzugucken? Ich zum Beispiel, ich gucke keine Vlogs. Es gibt vielleicht mal so eine Nacht alle 3 Monate, wo ich mir irgendwie Vlogs angucke, weil man sich dann da so ein bisschen drin verliert. und sich denkt, okay, jetzt habe ich mir 3 Stunden irgendeinen Scheiß angeguckt, wie jemand durch den Park läuft und es hat mir gar nichts gegeben, aber in dem Moment bleibt man da daran hängen, weil die Leute irgendwie sympathisch was rüberbringen. Oder ist es einfach eine Interessensfrage, also ob man sich jetzt für sowas interessiert oder nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das unbedingt eine Generationsfrage ist, so wie es immer verkauft wird.
Ich glaube, dass das die Generation, das immer so schnell gesagt wird, ist eine Generationsfrage, weil die jüngeren Generationen weniger technikscheu sind. Ich glaube, das ist die Verwechslung, die da passiert.
Am Ende geht es auch darum, erzählst du eine interessante Geschichte, weil zum Beispiel der Casey Neistat in seinem Blog, der lebt ja nicht so viel. So, tatsächlich. Also der arbeitet die ganze Zeit, hat seine Family, kümmert sich, geht noch 3 Stunden rennen, ja. Aber der hat halt die Fähigkeit, auch das, was im Alltag passiert, und wenn er mit sich selber kämpft, ob er irgendwie Dollarpizza essen gehen soll oder nicht, weil das halt ungesund ist, der erzählt das halt auf eine spannende Art und Weise. Ja? Und bei anderen, die das dann, die Ähnliches erleben, ist das einfach langweilig und denen folgst du dann halt auch nicht. Darum geht es am Ende. Ist natürlich erstmal interessanter, wenn du jemanden kennst, ja? Weil hast du einen anderen Bezug zu. Aber auch da geht es am Ende darum, ist es irgendwie spannend, was du berichtest. Ja?
Klar, aber ich finde zum Beispiel Casey Neistat auch sympathisch und ich gucke mir auch
zwei ganz unsympathisch.
Ich finde also im Sinne von sympathisch, also das wäre jetzt nicht mein bester Freund, aber das ist so ein Ding, der bringt einen halt dazu, zuzugucken.
Ich glaube, das liegt daran, weil er weiß, wie man Filme macht.
Ja, und
wie man Geschichten erzählt.
Ja, aber der hat halt die Techniken drauf.
Ja. Und das ist das, was mich halt interessiert. Also ich gucke mir die Videos von dem an, wo der sagt, okay, das ist die Kamera, mit der ich filme. Und das ist, wie ich irgendwie meinen Reisetrolley gehackt habe und so habe ich das und das gemacht. Das, was mich interessiert, so sieht mein Studio aus.
Genau.
So arbeite ich. Aber diese Vlogs, das ist irgendwie 10 Minuten verschwendete Lebenszeit.
Die Frage ist ja auch, willst du ein Leben führen wie Casey Neistat, weil der, egal was bei ihm im Alltag passiert, der hat ja immer eine Kamera in der Hand, überlegt sich immer, wie er alles inszeniert. Also ich will nicht wissen, wie aus Sicht seiner Frau zum Beispiel dessen Alltag aussieht. Also das würde einen, glaube ich, auch ziemlich annerven. Und wie viele Leute werden das auf die Art und Weise machen?
Das hat mich gewundert. Also das ist für mich so ein bisschen so ein kleines Paradoxon. Casey Neistat kommt für mich extrem ergebnisorientiert rüber. Genau. Für den zählt immer, was kommt da denn hinten raus? Was habe ich davon? Wo führt es mich hin? Welcher Schritt ist das? Bam, 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 bam. Und Beam in seiner Funktionsweise funktioniert ja so überhaupt nicht. Das fand ich interessant. Also das ist ein Typ, der immer auf Ergebnis, Produkt, dann muss am Ende muss da so gerichtet ist, dann so eine App macht, wo alles sofort wieder verpufft.
Das ja, aber seine Arbeit an sich, also was der so qualitativ leistet, das ist ja Schrott. Also klar, inhaltlich ist es geil, aber der hält halt die Kamera irgendwo drauf und knallt da seine Areal oder Helvetica drüber. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie geil aussieht. Also das passt dann schon wieder ins Bild. Also das ist nicht irgendwie groß nachbearbeitet, das ist keine große Color Correction auf den Videos oder.
Ja, aber eine arschteure Kamera.
Na, aber selbst wenn er irgendwie für, weiß ich nicht, Nike oder was weiß ich, irgendwelche großen Kooperationen macht, dann ist es immer in diesem gleichen 0815-Style, was jeder zu Hause halt eben machen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Reiz, weswegen so viele Leute sich das auch anschauen. Gerade auch für diese Kampagnenvideos, mit denen er ja bekannt geworden ist, weil das handgemacht ist.
Genau, und er wechselt die Erzählform, indem er mal selber spricht, indem er andere Leute sprechen lässt, indem er Sachen aufmalt, Fotos reinballert. Also er wechselt ständig die Perspektive und dann stimmt, dann passt es wieder zu ihm.
Aber das sagt er auch selber, die Technik ist ihm egal und er ist immer mega angenervt, wenn ihn Leute nach sowas fragen und er sagt ja auch selber,
da hat er für Poster aber ganz schön viel
den Anspruch, da der Beste zu sein, sondern er denkt halt immer von der Geschichte her. Und ein bisschen Unterschied gibt es, glaube ich, zwischen dem, was er so im Alltag macht, das ist ja auch eine Frage, wie viel Zeit hat er noch für die Bearbeitung, wenn er das jeden Tag macht, und zwischen dem, was er dann für Mercedes und ähnliche gemacht hat. Aber der Stil ist immer ähnlich, da gebe ich dir recht.
Wer will noch was zu trinken?
Ich würde noch was nehmen.
Ich würde auch noch was nehmen.
Wollt ihr das Gleiche? Wollt ihr was anderes?
Also ich würde den auch nochmal nehmen.
Okay. Der war sehr, sehr lecker. Ich würde vielleicht den von Lisa nehmen oder einen ganz normalen Gin Tonic.
Das musste, was halt
das einfacher ist. Aber
nein, wenn wir jetzt es geht nicht um einfach. Gut, es geht um lecker.
Ja, lecker ist immer gut.
Was ich gut finde an Beam, ich habe hier noch groß auf meinem Zettel stehen, dass ich erst einen Penis auf Beam gesehen habe.
Das wollte ich noch fragen. Wie viele komische Reaktionen habt ihr schon bekommen?
Also Reaktionen habe ich von euch und von so einem anderen Typen, aber alles ganz nett.
Ich habe sehr viele Reaktionen von Fremden gehabt, jetzt dadurch, dass ich vielleicht, weil ich jetzt nicht in Berlin war, und hatte ich viele Reaktionen von diesem Nearby Stranger, also wo man halt sehen konnte, wo sie herkommen. Und da erschreckt man sich dann erstmal.
Absolut, hatte ich auch gestern auch. Irgendeine Frau, und jetzt auch, sah ein bisschen komisch aus, weil wofür man ja nichts kann, aber denkst du erstmal, hä, wer ist das denn?
Man erschreckt sich dann erstmal und auch so, was auch dann blöd ist, man kriegt so eine Reaction von irgendwem und man kann dem dann aber nicht folgen.
Ja.
Das wird, man ist nicht anklickbar.
Also die App muss noch viel besser werden, man muss da besser filtern können, die ganzen Following-Funktionen müssen noch besser sein, weil momentan, wenn das jetzt größer wird, so ist das nicht benutzbar auf Dauer. Dann hast du da 500 Reaktionen von irgendwelchen Leuten, keine Ahnung,
das brauchst du nicht. Reicht das denn mit diesen Reaction-Selfies? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich würde jetzt gerne was dazu sagen. Ich würde jetzt gerne sagen, also ich habe ein Reaction-Selfie von irgendjemandem bekommen, ich habe genau gesehen, der sitzt auf dem Apple Tree Garden Festival, wo ich sonst auch immer hingehe, und da hätte ich gerne gesagt, hey, cool.
Genau, also ich finde, es müsste dahin gehen, dass du dann wirklich eine Unterhaltung anfangen kannst.
Genau.
Das hat ja auch zum Beispiel Instagram groß gemacht, dass du über die Fotos kommunizieren kannst, auch mit Leuten über Sprachen hinweg.
Ja? Davon lebt ja auch Periscope. Genau. Also keiner guckt sich ja eigentlich im Nachhinein die Streams nochmal an, weil dann kannst du nicht mehr interagieren.
Weil jetzt technisch momentan ist ja so, du hast dann so ein 4-Sekunden-Video, wie gesagt, musst erstmal checken, was überhaupt passiert, und dann klickst du wie wild auf dem Bildschirm rum, machst irgendwelche lustigen Gesichter. Mhm. Und es müsste irgendwie so sein, dass du das als Ausgangspunkt nimmst und selber wieder ein Video machst, ja, so, dass man richtig ins Gespräch kommt. Und das ist dann super spannend, weil dann teilst du wirklich beidseitig den Moment. Ne?
Ja, aber diese 4 Sekunden reichen dann halt irgendwie auch nicht.
Nee, das muss dann länger dauern, dass du dann richtig ein eigenes Video starten kannst. Und dann wird es auch nochmal, finde ich, extrem spannend.
Wen würdet ihr euch auf Beam wünschen? Wen wollt ihr zuschauen? Von wem wollt ihr Beam sehen?
Also ich folge jetzt momentan tatsächlich nur Leuten, die ich besser kenne, wo ich irgendwie einen Bezug zu habe. Oder eins jetzt Casey Neistat folge ich auch, weil ich den eben so ganz interessant finde. Sowas funktioniert auch. Aber primär erstmal Leute, die ich, also auch wie die App jetzt momentan gemacht ist, ergibt es für mich nur Sinn, von Leuten oder Sachen nachzuverfolgen, von Leuten, die ich auch irgendwie kenne, wo ich einen Bezug zu habe. Weil ja auch die Videos momentan noch ziemlich aus dem Kontext immer gerissen sind.
Ja, sehe ich eigentlich auch so, aber Taylor Swift fände ich ganz gut.
Ja?
Ja, Taylor Swift würde mich interessieren.
Ich weiß gar nicht, wen ich gerne.
Ich glaube, Ryan Gosling vielleicht? Ryan Gosling?
Interessant sind alle
ist dann sie beschämt.
Alle, die man toll findet, aber die so
aber
ein bisschen...
Aber die sieht man ja dann nicht.
Ich meine, das ist ja das, was ein Star ausmacht, dass der einem so fern vorkommt, und da einen Einblick zu bekommen, ich das glaub, ist super
ich,
spannend.
Ich würde gerne die Freundin von Ryan Gosling...
Dankeschön.
Hat der eine Freundin? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall würde ich lieber die auf Beam haben, weil dann sieht man ihn häufiger, glaube ich.
Und da, ich finde halt, du kannst von diesem Punkt, wo jetzt Beam angefangen hat, kannst du noch so viel machen, weil wir wollen ja auch nicht vergessen, dass Snapchat 2011 gestartet wurde, ja. Ich meine, das wird jetzt langsam größer auch in Deutschland und kommt einem immer noch so vor wie die ganz junge neue App, aber die gibt's ja echt schon eine Weile und die hatten schon viel Zeit, auch an diesem Produkt zu schrauben, ja.
Ja, ich muss mich immer totlachen, wenn Leute sagen, dass Snapchat der neue heiße Scheiß ist.
Das ist echt so lustig.
Ich dachte so geil, ich war vor 3 Jahren hatte ich da mal einen Account für 3 Tage. Also da war das irgendwie, da gab es dann so Artikel mit, da sind jetzt die jungen Leute, da muss man jetzt hin.
Ich nutze es jetzt so 2 Jahre, aber das war ja auch schon spät dran sozusagen, ja. Und irgendwie gerade so in der ganzen Journalistenrunde ist das halt so vor ein paar Monaten losgegangen, dass jetzt alle sich damit schmücken, auf Snapchat unterwegs
sind. Aber ist es dann nicht eigentlich besser, wenn so eine App so organisch wächst? Ist es nicht, also ich weiß nicht, ob das nicht dann so ein
aber es wächst
schneller jetzt. Fall für Beam wird, wenn das jetzt schon in aller Munde ist und total... gehypt,
naja,
dass es dann auch ganz schnell wieder vorbei ist.
Also meine Tante kennt Beam noch nicht.
Nee.
Aber das ist ja, kannst du ja jetzt der App auch nicht vorwerfen, ob es dann wünschenswert ist, eine andere Frage, aber ich meine, es ist erstmal ein glücklicher Zufall, dass, und spricht ja auch schon ein bisschen für die App, dass das jetzt so stark wahrgenommen wird.
Aber mir fällt jetzt, mir fällt jetzt einfach aus der Vergangenheit kein Fall ein, wo irgendwas schon total bekannt und geil war und alles gehypt haben, bevor es überhaupt richtig fertig war. Und dass sich dauerhaft wirklich etabliert.
Naja, und ob alle das jetzt wirklich geil finden, ich meine, Casey Neistat macht einfach Lärm gerade. Und das jetzt, wenn er als einer der erfolgreichsten YouTuber Amerikas da jetzt ein bisschen Bums macht, dann schreiben natürlich alle drüber, wart mal noch 3 Monate.
Ja, so. Aber das heißt, allein die Tatsache, dass wir hier sitzen und darüber reden, heißt über eine App, die noch gar nicht fertig ist.
Aber das ist ja das viel Spannendere.
Apps sind ja nie fertig.
Ja, aber das ist ja auch das viel Spannendere, darüber zu reden und sich zu überlegen, was macht diese App eigentlich und warum finden Leute das irgendwie spannend. Das ist da viel spannender als die App an solche. Und ob die sich durchsetzt, das wissen wir alle nicht. Aber anscheinend trifft sie irgendeinen Nerv und irgendeinen Punkt, der ganz kitzelig ist und irgendwie Leute interessiert, ja.
Was ich mir gerade überlegt habe, als du von deiner Tante gesprochen hast, war, ob mein Opa das verstehen würde. Mein Opa sitzt nämlich den ganzen Sommer lang immer in seinem Garten und hat dann manchmal 3 Tage keinen Strom oder so oder lässt sein Handy irgendwo liegen und wir erreichen ihn nicht. Es ist gerade sehr laut. Und ich fände es zum Beispiel super, wenn mein Opa Beam benutzen würde. Einfach so, wenn der irgendwas macht, dann sehe ich, dem geht's gut, der ist noch da. Der pflückt gerade Kürbisse, keine Ahnung, erntet irgendwas, liegt in seinem Liegestuhl. Das fände ich irgendwie gut. Und ich glaube auch, dass die, weil diese App, also wenn man sich jetzt mal da dreimal den Finger gebrochen hat, versteht man ungefähr, wie sie funktioniert. Aber sie ist ja eigentlich total simpel. Ja. Also simpel in jeder Funktion. Und da frage ich mich, ist die Einstiegshürde dafür auch für Ältere vielleicht auch geringer? Also nicht nur für Jüngere, die ja eh total intuitiv mit Technologie umgehen und mit Handys und allem Schnickischnack. Vielleicht wäre es auch eine Chance für ältere Personen.
Ja, aber es ist ja meistens nicht das Problem, dass es einfach ist, weil jede App versucht ja so intuitiv wie möglich zu sein. Und da ist ja dann meistens die Generationsfrage, warum sollen die das machen? Also es ist ja immer so ein, warum?
Also mein Opa fängt jetzt immer an zu sagen, wenn er was Lustiges gesagt hat, na, das kannst du mal Twitter.
Also ich fände es halt gut, wenn es bei Beam noch sowas gäbe wie bei Twitter, dass du eben Accounts schützen kannst und dass nur bestimmte Leute dir folgen, weil Beam lebt ja gerade davon, dass du sehr private Momente auch da in die Welt sendest. Da willst du vielleicht nicht, dass irgendwer das sieht, den du nicht kennst und der dir irgendwelche komischen Gesichter schickt.
Das ist auch das, was mich abhält, ja. Also von Beam gerade noch. Genau. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, aber außer unser Bürohund und irgendwas
war da. Snapchat hat eher angefangen, dass man es nur an ausgewählte Leute.
Ja, so wie WhatsApp, dass du direkt One-to-One-Messaging hast.
Und dann kam dieser Public. Genau.
Die Geschichten kamen später.
Eben andersrum. Ich glaube, dass das noch kommen wird.
Ja, muss auch kommen, glaube ich, weil sonst hast du wenig Anreiz.
Instagram ja auch irgendwie.
Ja, sonst hast du wenig Anreiz, jetzt wirklich das, was für die Leute spannend ist, wenn du auch jemanden sehr gut kennst, zu teilen.
Das finde ich gut.
Was ist denn überhaupt der Reiz daran, was für die Öffentlichkeit zu teilen?
Also bei Beam seid ihr meine Öffentlichkeit, obwohl ich mehr Follower habe, vergesse ich die immer.
Nein, aber du hast ja auch zum Beispiel einen nicht privaten Twitter-Account.
Das stimmt. Das ist auch bei Twitter zum Beispiel, ist es bei mir auch so entstanden, hier mal gucken. Und dann habe ich gesagt, ups.
Macht man das einfach, weil wir das irgendwie so gelernt haben und weil man das bei uns irgendwie in unserer Generation so macht? Oder machen wir das, weil wir Aufmerksamkeit wollen? Oder?
Du hast ja ganz unterschiedliche Nutzer. Als Leute,
bei mir ist es eine Mischung aus allen möglichen Dingen.
Du hast halt Leute, die da sehr, so wie der Casey Neistat, eben sehr ergebnisorientiert rangehen. Und da hat es eben ganz rationale Gründe, warum du so eine Apps nutzt, weil du halt dein Netzwerk vergrößern kannst und mehr Leute erreichen kannst und quasi ein großes Netzwerk managen kannst, was du sonst im Kopf gar nicht könntest nur. Und ansonsten, dass du dich nochmal anders austauschen kannst mit Leuten, die dir lieb und wichtig sind.
Ne? Bei mir war es so, dass ich ganz viele Blogs gelesen habe, bevor ich auf Twitter war und all diese Blogger dann plötzlich auf Twitter umgesiedelt sind und es für mich eine Chance war, die Leute zu lesen, deren Blog-Einträge ich sonst noch lese, in einer anderen Frequenz. Also häufiger von dem was zu hören und das war vor allem netzwerkbasiert am Anfang. Natürlich hat sich das dann vergrößert im Laufe der Zeit, aber bei Twitter hat mich vor allem das Netzwerk, also die Menschen, die ich dort kannte, haben mich dahin gebracht.
So war es bei mir auch. Das war so die Zeit, wo die ersten Smartphones rauskamen. Ja. Und ich habe mich bei Twitter angemeldet, weil ich dann sehen konnte, wo meine Freunde mit Smartphones gerade sind. Ja. Und was sie gerade tun.
Ja, und neue Leute kennenlernen. Wenn ich mal überlege, wie viele Leute ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Tolle Leute, nur übers Netz. Ja.
Aber bist du damit an die Sache rangegangen? Ich zum Beispiel auf Twitter überhaupt nicht. Ich habe nicht gedacht, boah, jetzt lerne ich mal neue Leute kennen, sondern habe gedacht, wo sind denn die ich kenne? Vor allen anderen habe ich Angst.
Ich frage mich immer, wie die Leute im Internet kennenlernen und was ich daran falsch mache, weil ich habe bis jetzt noch nie jemanden im Internet kennengelernt.
Aber du hast auch keinen Twitter-Account.
Nee. Und kein Twitter-Account. Ja, nö, aber es gibt ja auch andere Social-Media-Kanäle.
Aber ich habe auch auf Facebook auch niemanden einfach so kennengelernt.
Nee. Also die aber Leute, die ich kennengelernt habe, kenne ich über Instagram, über Twitter,
ja?
Über
die haben sich sogar verlieben gelernt über Instagram, kenne ich Leute.
Ich habe als Blogger angefangen und wollte mehr Reichweite haben. Und auf dem Wege habe ich dann tolle Leute kennengelernt, die auch privat dann, mit denen ich befreundet bin einfach. Und ich hatte dann, aber das sind auch so skurrile Situationen, wenn dann plötzlich bei jemand vor der Haustür stehst und weißt, du übernachtest jetzt 2 Tage bei dem und hast ihn dann das erste Mal in echt getroffen. Echt? Aber du hast schon so ein Gefühl für den Menschen entwickelt, in dem Austausch, im Netz, weil das kannst du gar nicht faken, gerade wenn du da intensiv chattest oder twitterst oder whatever.
Das ist aber auch viel schnelllebiger geworden, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich vor 7 Jahren irgendwie Leute im Internet kennengelernt habe, dann hat man dann mal irgendwie dann angefangen zu chatten, man hat angefangen zu telefonieren und dann hat man sich vielleicht mal besucht. Und heute ist es so, ja, ich bin gerade in deiner Stadt, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder irgendwie ein Trinken gehen?
Ja, aber das machst du nur bei dem, wo du schon ein gutes Gefühl hast. Und das ist der Punkt. Und gerade wenn du rumtwitterst und so oder bei Facebook unterwegs bist, du kriegst halt echt schon ein ganz gutes Gefühl für die Leute. Und wenn du nur einmal dir irgendwie eine E-Mail geschrieben hast, dann machst du das nicht, weil du willst ja dich nicht mit irgendwelchen Freaks treffen. Ja,
ja, aber es ist ja trotzdem, hast du ja eine Online-Persönlichkeit. Also das ist ja nie kriegst du ja die Realität eines Menschen.
Aber ist denn so ein... Ist ja aber auch nicht schlimm.
Ist denn so ein Sozial... Aber es ist ja nicht der ganze Mensch.
Nein.
Nie. Aber du kommst dem relativ nah, wenn Leute sehr aktiv sind im Netz, kriegst du schon... Genau, also das ist auch schwer allgemein zu beantworten, weil du hast 10 Millionen Leute, die 10 Millionen unterschiedliche Arten und Weisen haben, Twitter zu benutzen.
Ist denn so ein soziales Netzwerk auch so eine Art Reputation, wenn ich mich mit jemandem treffen will? Also bei mir ist es manchmal so, wenn ich in eine neue Stadt fahre, dann versuche ich mich mit einem Instagrammer zu treffen, weil für mich heißt es, ist impliziertes, der kennt die coolen Spots, der weiß, wo man gute Fotos machen kann, der weiß, wo man vielleicht gut Vintage shoppen kann und so. Und das ist für mich so direkt, man trifft sich zwar eigentlich mit irgendjemandem, aber eigentlich trifft man sich auch nicht mit irgendjemandem, weil diese Person eben auf demselben Netzwerk agiert, auf dem man auch agiert. Das, geht euch das auch so? Oder?
Ich treffe mich nicht so viel mit fremden Leuten auf dem Netz.
Also ich habe das eine Zeit lang gemacht, wirklich mit Twitter-Leuten. Aber da gab es auch noch so Twitter-Treffen und sowas. Das ist jetzt aber auch schon viele Jahre her. Ich dachte nicht... Ja, hieß glaube ich. Das fand ich interessant einfach, weil da Leute waren, die man eh schon kannte. Und die kannten dann wieder Leute, die können ja auch nett sein. So, das war irgendwie so ein... Aber das mache ich nicht.
Reicht denn dieses soziale Netzwerk als einziger gemeinsamer Nenner? Oder?
Mir nicht. Dafür habe ich zu viele Idioten getroffen auf den Netzwerken, glaube ich.
Also es beeinflusst sicherlich, wie du eine Person wahrnimmst, aber das ist dann auch eine Typfrage. Mir ist sowas dann egal. Ich gehe auch so, wenn jemand auch im Job ist, mir irgendwas da für eine Position drüber steht, ist mir immer relativ egal. Ich gucke mal, mit wem hat man irgendwie auf der menschlichen Ebene einen Bezug. Ne? Aber dann gibt es genug Leute, die da anders sind. Da muss ja nur mal auf die Republika gehen, ja? Wo du gleich irgendwie nach Followerzahlen eingeordnet wirst und so Bullshit.
Ich finde es aber schon interessant zu sehen.
Du bist ja auch eingeordnet nach deinem Jobtitel.
Ja eben, wenn du bei dem Spiegel irgendwo Redakteur bist, dann gucken die Leute auch hin. Ne? Das ist ja nichts Neues. Ne?
Was ich spannend finde zu sehen, ist zu gucken, wer wem auch folgt. Also wenn wirklich auch dann wieder Verbindungen sichtbar werden. Ne? Oh, das siehst du auf Facebook auch. 20 meiner Freunde sind mit dem befreundet. Wer ist es denn? Ach so, der kommt aus der Ecke. Mhm. So, oder auf Twitter, wer folgt dem denn auch? Ach, der könnte ja spannend sein, wenn es jetzt irgendwie um Journalisten geht oder keine Ahnung. Und auch auf Instagram.
Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mich auf der jetzigen Version von Beam stört, dass ich zum Beispiel nicht auf deinen Account gehen kann und sagen kann, okay, wem folgt denn die Lisa? Ja. Dann, also das ist
so, da müssen wir reden, oh Gott.
Die Reputation, die dann fehlt, aber wem folgt Lisa? Weil was Lisa mag, könnte ich auch nehmen.
Ja. Aber das ist ja, Beam ist ja total frisch, ja. Und was mich halt immer erstaunt, dass das bei Snapchat im Prinzip immer noch so ist. Du musst da irgendwie einen kryptischen Namen eingeben, solange du nicht dein Adressbuch da reinschaufelst. Ja? Und selbst wenn du dich verschreibst, folgst du jemandem ganz anderen und du hast kein Profil, kriegst nicht mit, was die anderen so machen und dass die das seit 2011 noch nicht geändert haben, dann frage ich mich immer, warum? Weil die werden ja irgendwie, die haben ja gute Leute da. Ne? Was ist der Grund dafür? Das ist halt total krass, dass das noch so wenig ausgebaut ist.
Dass es so überhaupt auch funktioniert. Ne?
Ja. Da ist ja aber auch die Frage, vielleicht ist das nicht ausgebaut, weil die Leute, die Masse darstellen, das nicht nachfragen. Vielleicht sind wir da auch in so einer komischen Blase. Wir wollen das vielleicht, weil wir schon ein bisschen älter sind und weil wir erst noch mit Twitter aufgewachsen sind und so weiter und so fort. Aber die Kiddies wollen das vielleicht gar nicht.
Ja,
die laden ihr Kontaktbuch da rein und der Rest ist denen scheißegal. Dann noch Taylor Swift und Justin Bieber und gut ist.
Die kennen ihre 10 Leute, genau. Den folgen die und mehr brauchen die dann nicht. Ne? Genau. Und vielleicht macht die App das gerade nicht, weil sie so Leute, die so ticken, nicht anziehen wollen.
Naja, und es geht ja auch oft einfach um Prioritätensätze in der App-Entwicklung. Also du musst gucken, was bringt dir am meisten. Und wenn es nicht skaliert, diese Funktion, dann lässt du die halt bleiben,
finde ich. Und das ist ja auch so ist ja auch Instagram groß geworden, dass sie ganz viele Sachen nicht gemacht haben. Ja? Und Snapchat genauso. Und wenn du heute anguckst, wie schlicht eigentlich die Oberfläche noch immer ist, du kannst einmal nach links, zweimal nach rechts, einmal nach oben. Ja, mehr ist halt nicht.
Ja, aber trotzdem freut sich jeder bei jedem banalen Instagram-Update, wenn es eine Suchfunktion jetzt plötzlich gibt. Oder, ja,
weil es jetzt halt zu Facebook gehört und die irgendwie... das
klar, in Richtung Werbevermarktung, aber ich freue mich da auch so drüber, weil das Funktionen sind, die ich irgendwie vermisst habe über die Zeit. Aber benutzt habe ich es jetzt, seitdem es das gibt, auch nicht. Also das ist, man gewöhnt sich natürlich eh dran. Ne?
Benutzt jemand hat. Die Web-Oberfläche von Instagram?
Ich ab und zu, ja.
Die kann ja nichts.
Na doch, du kannst ja auch deinen Stream durchgehen, wenn du möchtest.
Ich mache das.
Ich benutze es aber nur, weil ich so handyfaul geworden bin. Deswegen stören mich ganz viele Anwendungen, die es eben nur auf dem Telefon gibt.
Das stimmt.
Ich benutze eigentlich gar kein WhatsApp mehr.
Ich wollte gerade sagen, du bist doch jemand, der sagt, ich gehe mal ans Telefon. Ich denke immer so, hä? Ich bin doch am Telefon. Ach nein.
Genau, weil ich eben über iMessage oder wie auch immer über einen Rechner schreibe. Und wenn ich am Rechner sitze, dann gucke ich nicht auf mein Telefon. Und dann kann es durchaus passieren, dass Dinger an mir vorbeigehen. Ich habe jetzt auch bei Instagram, kann man jetzt, das ist eine super Funktion, kann man jetzt einstellen. Ich folge ja eh schon dieser Person, gib mir doch kurz eine Nachricht, wenn die ein Foto postet. Man kann Leute abonnieren, obwohl man die schon abonniert hat. Und das ist für mich super. Da muss ich nicht mehr durch die App scrollen und kriege immer, wenn dieser ein Foto postet, kriege ich eine kurze Push-Nachricht. Und dann weiß ich auch 3 Stunden später noch, okay, Lisa hat vor 3 Stunden ein Foto gepostet. Das liegt aber daran, dass ich einfach, dass mir dieses Telefon, das ist mir alles zu umständlich und zu klein und zu nervig, damit zu tippen. Und
jetzt werden wir wirklich alt.
Weil man ja aber auch, nee, aber weil man auch, früher hat man SMS mit 160 Zeichen geschrieben. Heute und hat man ganze Diskussionen und Konversationen über Messenger-Systeme, über Apps, also über WhatsApp oder iMessage. Und wenn ich jetzt irgendwie jemandem in meinem Tagesablauf erzähle und eine ganze lange Geschichte erzählen möchte, dann ist mir das zu umständlich, das übers Handy zu machen. Und dann setze ich mich lieber kurz an den Rechner und schreibe deinen kleinen Roman runter.
Und dann machst du eine Sprachnachricht.
Oder mache eine Sprachnachricht. Richtig. Weil das aber dann auch nur, wenn gerade kein Rechner parat ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin.
Julia, welche App nutzt du am meisten? Du bist gar nicht angemeldet bei diesen ganzen komischen Sachen.
Das außer ist bei Facebook. Nicht mehr Facebook und bei Instagram.
Ja. Und die anderen Sachen alle nicht?
Ich habe einen Twitter-Account mit 0 Followern. Und ich habe auch noch nie was.
Das sind Geheimnisse, die jetzt hier auf den Tisch kommen.
Das wird sich ändern.
Also eigentlich ist sie auch bei Beam.
So da habe ich mich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht.
Die stalkt alle heimlich.
Ja.
So, und bin dann aber nie, ich war da auch nie drauf. Ich glaube, das war so wirklich so eine Woche anmelden, ja, okay, mal zu gucken und ein paar Leuten mal folgen. Und dann war ich so, okay, das ist nicht meins. Und ich bin einfach irgendwie, bin wahrscheinlich heute schon rausgekommen, bin eher ein visueller Mensch. Und ich konsumiere ja auch viel mehr, als dass ich produziere. Und von daher ist es eigentlich, würde ich fast sagen, bin ich in Instagram am aktivsten noch, obwohl sich das jetzt auch schon wieder auf ein Minimum reduziert hat. Aber ich habe auch so eine, jetzt bin ich wieder cooler damit, aber ich hatte so eine Phase, wo ich einfach gesagt habe, so, okay, das nimmt mich so ein und ich möchte einfach nicht mit Menschen treffen oder immer diese Situation haben, dass mich das immer rausreißt. So, also das ist wirklich, ich muss mich, ich habe auch so ein bisschen oder oft das auch hier in der Bar gemacht, wenn ich 5 Leute am Tresen sitzen habe und die haben alle ihr Telefon in der Hand, dann sammle ich das echt ein und dann wird es auf den Stapel gelegt und dann sage ich so, okay, und lassen wir das mal eine halbe Stunde und dann jeder, der es eine halbe Stunde aushält, bekommt einen Schnaps oder einen Drink von mir. So. Und du merkst halt einfach, wenn dann die halbe Stunde vorbei ist und es hält natürlich jeder aus, weil und alle gucken sie eigentlich aufs Telefon. Und nach der ersten halben Stunde nimmt auch jeder mal das Telefon kurz in die Hand und dann wird es wieder auf den Stapel gelegt. Und dann vergessen sie es aber auch einfach. Und da kommt eine ganz andere Qualität von Gesprächen zustande. Und das ist halt für mich als Barkeeper schrecklich einfach. Und das ist halt so, weil ich das immer bei anderen so extrem beobachtet habe, war es halt für mich so ein, okay, nee. Und das ist auch, wenn ich Menschen zu mir zu Hause einlade und Lars kocht und er kocht dann irgendwie 4 Stunden lang, dann ist es einfach so, nein, bei mir zu Hause bleibt das Telefon
in der Tasche. Und da habe ich einfach... Also viele dann immer so, ja, das kannst du doch nicht machen, kannst du die Leute nicht einladen und ihnen dann sagen, sie dürfen ihr Telefon nicht angucken, was es so irgendwie so diktatorisch ist. Und ich so, nö, aber das ist doch, man hat sich Mühe gegeben, man ist ja zusammen und ich möchte mir doch die Zeit nehmen.
Aber das ist genau das Ding, also ich würde auch sagen, du kannst es den Leuten ja auch nicht sagen, weil ich davon ausgehe, dass das selbstverständlich ist und dass das irgendwie auch eine Art von Benehmen ist.
So. Ja, aber das ist es.
Das nicht zu tun. Und es ist aber ganz interessant, auch wenn man die ganze Zeit denkt, sich selber total im Griff zu haben, ertappt man sich dann auch tatsächlich dabei, wenn man mal eine ganze Zeit lang nicht auf sein Handy guckt, was man alles sieht und was man alles mitbekommt. Ne? Also ich saß neulich mit einer Freundin am Kanal, mein Akku war leer, sie hatte ihr Telefon zu Hause vergessen. Und dann muss man dann sieht man plötzlich, ach guck mal, da gibt's ja ganz schräge Vögel. Und, ach, ja, ich habe so ein Ohrwurm von so einem Song. Ich würde ihn dir jetzt auf Spotify vorspielen, aber jetzt muss ich ihn dir vorsingen und solche Sachen. Und das war nur eine halbe Stunde, aber in dieser halben Stunde habe ich so viel aus meiner Umgebung mitbekommen, die man sonst, glaube ich, gar nicht mitbekommt.
Das hat ja einen totalen Reiz. Es gibt ja auch so Veranstaltungsformate, wo das Bedingung ist, dass man sein Handy abgibt am Eingang.
Ja.
Ja, und dann kommt irgendwas anderes zustande und das hat total seine Berechtigung.
Und das ist ganz witzig, wie man da solche Phantomhandlungen feststellt. Also ich war auch mal auf einer Besichtigung von einer Autofabrik und da musste man halt auch seine Telefone abgeben, damit da nicht der Produktionsvorgang fotografiert wurde. Man kriegte aber ein Headset mit einem, nennt man das so einen Transmitter, den man sich in die Hosentasche steckt, wo dann quasi man den Ton von der Frau, die einen da durchgeführt hat, gehört hat. Man hatte also so ein Ding in der Hosentasche und ich habe, glaube ich, in dieser Stunde, die ich da durchgelaufen habe, ich 20 Mal in meine Hosentasche gegriffen, weil ich dachte, da ist mein Handy. Und es war aber ja nur dieses Audio-Guide-Ding.
Oft ist das ja auch einfach eine Flucht, wenn Leute in die Kneipe gehen und dann warten sie auf jemand und der ist noch nicht da. Und früher hättest du auch in der Gegend rumgeguckt und wärst vielleicht ins Gespräch gekommen. Und heute, weil man nicht doof aussehen, dass man keinen kennt, dann wird das Handy rausgenommen.
Es ist ja aber auch eine Sache von Langeweile oder diesen einen Moment zu haben, so ich sage gerade nichts, du sagst das gerade nichts. Und es ist total in Ordnung, dass wir nichts tun.
Das hat total was mit Wahrnehmung zu tun. Ja, ich glaube, man kommt inzwischen ganz, ganz schlecht mit Langeweile klar auf.
Ne? Aber das ist ja noch nicht mal Langeweile. Es ist ja vor allen Dingen erstmal warten. Also alle Leute holen, vielleicht in der U-Bahn nicht, wo kein Empfang ist, aber alle wollen oder gucken sich dann Fotos an oder irgendwas. Ich habe einen sehr guten Text darüber gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wo und von wem er war. Dass wir das Warten verlernt haben.
Ja. Aber ich finde, das ist aber auch so ein bisschen einfach eine Verschiebung des Mediums. Also ich habe früher in der U-Bahn ein Buch gelesen oder Kreuzworträtsel gemacht.
Aber
oder
das
so
Buch hast du nicht jede Sekunde, alle, wenn du nur drei Sekunden Zeit hattest, rausgeholt. Sondern erst wenn du wusstest, ich fahre jetzt 10 Stationen, oder?
Also ich finde das schon einen wichtigen Punkt, weil auch in der Bahn, ich bin heute aus Frankfurt gekommen und früher habe ich einfach öfter Momente gehabt, wo ich in der Bahn saß und aus dem Fenster geguckt habe. Und das war dann so Muße. Moment, und da passiert ja ganz viel im Kopf.
Entspannt.
Ja, da passiert auch ganz viel im Kopf. Du lässt einfach die Gedanken treiben. Das ist halt so, ist ja wie beim Schlafen. Da denken manche Leute ja auch, da passiert nichts, aber der Kopf ist total aktiv und das ist total wichtig. Und das ist ja das Gemeine bei diesen ganzen Apps und Social Networks, dass die halt sowas triggern, was wir halt von der Evolution eingegeben bekommen haben, dass wir immer einen Blick haben wollen, was macht die Gruppe, weil das ja auch immer überlebenswichtig war, weil wenn du das nicht im Blick hattest, konnten dir böse Sachen passieren. Ja? Und das triggert halt diese Technologie. Und deswegen hat es aber auch wieder einen Wert, sich auch mal davon freizumachen, ganz bewusst.
Der Löwe kommt dann von der U-Bahn nebenan.
Genau.
Und es hat ja auch eine unglaubliche Wertschätzung dem Gegenüber, zu sagen, ich lege es weg, ob das jetzt beruflich ist, im Meeting. Ich würde, also wenn ich ein Büro hätte oder da Chefin wäre, wäre für mich jedes Meeting wäre absolut handyverboten.
Ja.
Das wäre für mich ganz normal.
Das ist bei uns aber auch so.
Aber das ist was ich vorhin meinte. Also ich halte mich selber für unglaublich gut darin, einschätzen zu können, in welcher Situation ist es angebracht und in welcher nicht.
Und ich bin sehr gut darin, mich auch einfach mal ein paar Stunden vom Telefon fernzuhalten. Und das ist eigentlich so eine traurige Entwicklung, dass die Leute halt das teilweise nicht mehr können und teilweise von diesem Gerät nicht mehr lossagen können.
Und du kriegst das schon als Vorwurf, wenn du dann mal ein paar Stunden nicht reagiert hast. Das ist ja ein sozialer Druck. Ne? Warum hast du dich nicht gemeldet und so?
Mein Nummer 1 Wunsch für soziale Netzwerke ist es Abwesenheitsnotizen. Abwesenheit.
Oh, es gab doch aber auch mal diesen Facebook-Urlaubs.
Urlaubsstatus gab es, glaube ich.
Nee, aber diesen Urlaubs, auch jemand, dem du das dann übergeben kannst oder so. War da nicht so ein Abwesenheitsnotiz im Sinne, hier, du kannst mein Profil übernehmen und
Blumengießen.
Nee, aber ich hab das total.
Den digitalen Blumengießen.
Oft das wirklich dann mit Like immer alles von.
Ich habe es auch schon oft, dass Leute sauer sind, weil ich nicht reagiert habe. Aber sie schicken mir erst eine E-Mail, kriegen eine Abwesenheitsnotiz und schreiben mir dann auf Facebook.
Genau.
Und dann sehen sie natürlich, wenn ich es gelesen habe. A.
Oder aktiv so vor Schicksal. So und so vielen Minuten.
Und B. Sind sie dann sauer, wenn man nicht sofort antwortet. Ne? Und
aber ich glaube, vieles davon kannst du nur lösen mit so Benimmregeln oder Knigge oder einfach, wie wollen wir miteinander umgehen.
Aber das ist so traurig, dass man das braucht.
Aber das brauchst du schon immer.
In allem Miteinander brauchst du das. Und du musst dir deine Leute auch, also es klingt so bescheuert, musst du dir auch erziehen, wenn die wissen, die Nina antwortet nie sofort. Dann erwarten die das auch nicht.
Ja. Am Ende ist es eine Kulturfrage. Man muss das halt jetzt, das haben wir irgendwie neue Technologie und wer weiß, was morgen kommt. Wir müssen uns irgendwie einigen, wie wir damit umgehen. Ne?
Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Lieber Leander. Wir sind jetzt nämlich schon 3 Minuten über der Zeit in unserer schnelllebigen Runde. Habe ich es jetzt nicht so reingegrätscht?
Nee, ist gut. Ich finde, also man merkt ja, es sind so viele Emotionen da und so viele Erfahrungen und jeder sieht ja irgendwie betrachtet es ja irgendwie anders und man will irgendwie immer ganz viel da jetzt wissen, wie man was macht. Also von daher kann man nur reingrätschen, weil ansonsten sind wir bei 4 Stunden.
Ich finde, wir haben das schön gemacht heute.
Ja, ich auch.
Vielen Dank, dass ich Gast sein darf.
Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja. Vielen Dank für die tollen Drinks, Julia.
Gerne.
Ja. Ich habe heute nichts beigetragen.
Du hast sehr viel beigetragen.
Nein,
sehr
im Sinne von uns Vorbereitung.
Aber du hast dich innen drin sehr gut vorbereitet.
Ja, und du siehst wundervoll aus. Und das trotz 4 Stunden Schlaf.
Ja.
Siehst du mal?
Ja.
Was du alles kannst.
Ja. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Nächstes Mal wieder mit einem männlichen Gast, wenn alles klappt. Verrückt.
Wir machen nur verrückte Sachen.
Wir sind so crazy. Habt einen schönen Abend. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Ciao.